herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Bildungsplausch. Mein Name ist Max Wetterauer und ich darf heute Professor Dr. Alexander Siegmund zum Bildungsplausch begrüßen. Hallo, Herr Siegmund.
Hallo, Wetterauer, freue mich.
Vorweg, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mag diese Folge vielleicht ganz gewöhnlich auf der Homepage der Pädagogischen Hochschule Heidelberg erscheinen. Ich muss allerdings kurz erwähnen, dass wir heute Corona-bedingt nicht vor Ort aufnehmen, sondern wir sitzen getrennt voneinander. Ich sitze in meinem Homeoffice. Herr Siegmund, Sie sitzen bei Ihnen im Büro. Bevor wir mit den richtigen Fragen einsteigen, wie geht es denn eigentlich so aktuell mit der Situation? Wie wirkt sich denn so eine Kontaktsperre für Sie im Arbeitsalltag aus?
Einerseits entschleunigend, andererseits natürlich sozusagen herausfordernd. Also entschleunigend dadurch, dass man wenige Termine hat, die außen sind. Also alle möglichen Konferenzen, Auslandsreisen, die man natürlich gerade als Geograf sehr häufig hat, ist natürlich alle abgesagt. Das hat den Kalender so ein bisschen entleert, aber erfüllt sich dann doch dadurch wieder, dass man jetzt sozusagen der Lehre entgegensieht im Sommersemester, die dann vor allem digital natürlich erfolgt, aber auch die ganzen Forschungsprojekte, mit denen wir hier vor allem natürlich auch zu tun haben, die müssen ja auch weitergehen und da muss man natürlich dann jeweils schauen, wie man innovative Möglichkeiten findet, trotz der Distanz, die man wahren muss und die wir natürlich auch wahren, trotzdem den Kontakt zu seinen Projektpartnern, aber auch zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Geografie nicht zu verlieren und das heißt eben dann häufiger mal Videokonferenzen mit unterschiedlichen Plattformen und entsprechenden technischen Herausforderungen und dazu kommt dann noch, dass ich 4 Kinder habe, die alle zwischen 1 und 11 Jahre alt sind, alle zu Hause sind, das schafft dann nochmal zusätzliche Herausforderungen im Homeoffice.
Ja, da kann man vielleicht auch dazu sagen, wir haben auch heute Morgen bin kurz bei einer Videokonferenz vorbeigeschneit, also das schien alles schon sehr routiniert auf jeden Fall abzulaufen.
Ja, wir müssen uns einen professionellen Eindruck hinterlassen.
Herr Siegmund, es ist nicht ganz einfach, Sie vorzustellen, muss ich sagen. Deswegen versuche ich jetzt hier mal einen ganz groben Auszug aus Ihren Aufgaben und Ämtern aufzustellen. Herr Siegmund, Sie sind einerseits Professor für physische Geografie und Ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Sie sind zudem einer der bundesweit nur 12 Inhaber eines UNESCO Chair on World Heritage and Biosphere Reserve Observation in Education in der Abteilung Geografie. Daneben sind Sie noch ein Honorarprofessor am Geografischen Institut der Uni Heidelberg. Und schließlich sind Sie noch im Vorstand des BNE-Zentrums, des Zentrums für Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Puh, das sind viele Titel. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen runterbrechen möchte und sagen würde, fassen wir das mal irgendwie kurz. Wie würden Sie das am liebsten beschreiben?
Also im Prinzip geht es darum, das, was wir als Geografen machen, ist die Erde sozusagen verstehen lernen. Darum soll es gehen. Erkennen, erkunden, erklären. Das ist sozusagen unser Leitmotiv in der Geografie. Also Phänomene rund um den Globus in unterschiedlichen Zonen rund um die Welt erstmal zu erkennen, zu verstehen, zu erforschen, auch durchaus auch fachwissenschaftlich zu erforschen. Das ist, glaube ich, schon ein spezielles Spezifikum bei uns hier in der Abteilung Geografie, dass wir auch fachwissenschaftliche Projekte durchführen in aller Welt. Aber das Ganze natürlich dann auch im Sinne der Pädagogik Hochschule Heidelberg und der Vermittlung dann auch sozusagen unterschiedlichen Adressaten gegenüber vermitteln. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Klimawandel geht, dann erforschen wir nicht nur die Auswirkungen des Klimawandels und mögliche Anpassungsstrategien, sondern wir versuchen auch unterschiedliche Lehr-Lernformate zu entwickeln, mit denen man diese Themen an Jugendliche zum Beispiel, an Auszubildende oder auch an Erwachsene näher ranbringt. Also das ist letztendlich das, was wir tun, so eine Brückenfunktion zwischen fachwissenschaftlicher Forschung und Vermittlung. Und das ist sozusagen unser Tagesgeschäft im Prinzip.
Wenn man jetzt mal ganz konkret an Ihre, sagen wir es mal, an die letzten Wochen herangehen würde, woran haben Sie denn da so in letzter Zeit ganz konkret gearbeitet?
Vielfältig. Sie haben es ja an den Funktionen sozusagen schon aufgeführt und es waren nur einige, da kommen noch ein paar weitere dazu und so vielfältig ist auch unser Spektrum an Projekten. Also ein Projekt, da untersuchen wir Nebelökosysteme in der Atacama-Wüste in Südamerika. Da geht es darum, eine bestimmte Pflanzenart, das sind Tillandsien, zu verstehen im Sinne, welche geoökologischen Bedingungen braucht diese Pflanze, damit sie wächst. Und da sind wir eben mit Einsatz moderner Drohnentechnologie und bodengestützten Klimastationen im Einsatz, die Umweltbedingungen zu verstehen. Das ist eines der Projekte, wo es jetzt gerade auch darum geht, durch die Corona-Krise natürlich nochmal zusätzlich verstärkt, wie können wir die Wartung unserer Klimastation in der Atacama-Wüste mit unseren chilenischen Kollegen zusammen aufrechterhalten. In einem anderen Projekt geht es darum, dass wir digital digitale Lernangebote schaffen rund um das Thema Klimawandel, Klimaanpassung. Eines der Projekte, da geht es darum, ein Serious Game zu entwickeln, also ein interaktives Lernspiel, bei dem man in eine Rolle eines Akteurs schlüpft, zum Beispiel eines Landwirts, eines Forstwirts oder eines Schwimmbadbetreibers, der sich im Hinblick auf die zu erwartenden Folgen des Klimawandels rechtzeitig und nachhaltig anpassen muss. Und vielleicht ein drittes Beispiel aus der Vielzahl an Projekten, die bei uns laufen, ist das Projekt Nachhaltigkeit Lehren lernen. Da geht es darum, dass wir Konzepte entwickeln und bundesweit an 15 Modellhochschulen und Universitäten durchführen, wo es darum geht, Dozierende unterschiedlicher Fächer darin zu befähigen, den Aspekt der Nachhaltigkeit in ihrer Lehre besser zu verankern. Also der Physikprofessor genauso wie der Germanist oder die Sportwissenschaftlerin soll das Thema in ihrer Lehre mit verankern, und da versuchen wir ein Konzept zu entwickeln und umzusetzen, wie man das in Weiterbildungsangeboten an Dozierende weitergeben kann.
Es ist dann alles sozusagen unter diesem gemeinsamen Nenner und dieser großen Überschrift Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE.
Also BNE ist natürlich eine wichtige Leitplanke für uns. Also viele Aspekte der Projekte, die bei uns laufen, laufen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und sind den unterschiedlichen Sustainable Development Goals verpflichtet, insbesondere den Development Goals 13 und 15, wo es um Klimawandel geht, aber auch um Leben an Land. Aber ganz zentral natürlich um das Leitziel 4, qualitative Bildung. Viele Projekte sind darin, lassen sich darunter subsumieren, aber jetzt ist, obwohl der Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung natürlich sehr weit ist, nämlich alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, ist Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also wir haben auch Projekte, die natürlich schon auch einen Bezug dazu haben, aber wo ich jetzt nicht sagen würde, das ist explizit Bildung für nachhaltige Entwicklung, sondern da geht es tatsächlich auch um gewisse Grundlagenforschung im Bereich der Umweltwissenschaften, der Geowissenschaften, gerade wie gesagt dieses Projekt, von dem ich gerade sprach, in der Atacama-Wüste oder unsere Malaria-Risikomodellierung in Nigeria, in Afrika, an der wir gerade arbeiten, oder unser Projekt, wo es um die Erfassung von Streuobstwiesen und deren Vitalität geht. Das sind Projekte, die haben schon auch einen Bezug zu Aspekten der Nachhaltigkeit, aber sind jetzt nicht von vornherein Bildungsprojekte, sondern eher Nachhaltigkeits- oder Umweltforschungsprojekte. In anderen Projekten ist es viel stärker verankert, und das ist auch die Großzahl der Projekte, wo die Bildung natürlich naturbedingt, weil wir an der Pädagogischen Hochschule ja verankert sind, auch mit unserem UNESCO-Lehrstuhl im Mittelpunkt stehen.
Sie hatten jetzt gerade den UNESCO-Lehrstuhl angesprochen. Ich erinnere mich, ich war bei Ihnen mal im Büro für einen Termin, und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, steht dieser UNESCO-Lehrstuhl tatsächlich in Form eines echten Stuhls bei Ihnen im Büro. Können Sie denn ganz kurz erklären, was es mit diesem Lehrstuhl genau auf sich hat?
Also als UNESCO-Lehrstuhl für Erdbeobachtung und Geokommunikation von Welterbestätten und Biosphärenreservaten, so ist der deutsche Titel, haben wir uns den Zielen der UNESCO verpflichtet, nämlich im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und auch der Bildung für nachhaltige Entwicklung, sozusagen Konzepte zu entwickeln, Projekte umzusetzen, weltweit auch den Nord-Süd-Dialog zu pflegen, die genau dazu beitragen sollen, eben zu einer nachhaltigeren Welt zu gelangen. Und so einen UNESCO-Lehrstuhl bekommt man nicht einfach so, sondern den bekommt man eigentlich erst dann, wenn man schon viele Jahre im Sinne der Ziele der UNESCO in seiner Arbeit tätig war, und man wird dann quasi aufgefordert, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Der ist sehr, sehr umfangreich, sehr kompetitiv. Das ist also nicht so, dass das jeder bekommt. Und wenn man das sozusagen zu denjenigen gehört, die erfolgreich sind, dann kriegt man quasi eine Auszeichnung für das, was man bisher im Sinne der UNESCO schon geleistet hat. Und gleichzeitig ist aber auch Ansporn, sich diesen Zielen der UNESCO noch in Zukunft noch stärker zu widmen. Und so bekommt man einen solchen UNESCO-Chair-Titel für 4 Jahre überreicht. Nach 4 Jahren wird dann intensiv evaluiert, ob man die Ziele, die man gemeinsam mit der UNESCO vereinbart hat, auch tatsächlich eingehalten hat, und dann kann der Titel auch verlängert werden. Also es ist ein Stück weit eine Auszeichnung für etwas, was man schon getan hat, für Gutes, was man getan hat, aber gleichzeitig auch Ansporn, in der Zukunft die Dinge weiter zu vertiefen, an denen man arbeitet, um dem Ziel der Nachhaltigkeit näher zu kommen.
Ich habe es gesehen, es gibt 12 UNESCO-Lehrstühle in Deutschland. Es ist aber, die UNESCO ist ja kein deutscher Verein sozusagen, sondern international aufgestellt. Und Sie hatten ja vorhin auch schon das Beispiel mit der Atacama-Wüste oder eines Projekts in Nigeria genannt. Das heißt, die Geografie ist ja schon grundsätzlich sehr international ausgerichtet. Das muss sie ja auch sein, das ist ja auch die Geografie. Wie haben Sie das Gefühl, findet so eine globale Zusammenarbeit statt, weil ja doch die politischen Gegebenheiten weltweit ja schon sehr unterschiedlich sind.
Also die Welt ist unser Feld, das ist sozusagen unser Leitmotiv. Wir sind da global unterwegs, auf allen Kontinenten im Prinzip. Natürlich gibt es nationale Besonderheiten, da kommt auch dann sozusagen ein Stück weit die interkulturelle Kompetenz zum Tragen, die man natürlich als Geograf, als Geografin im Laufe der Zeit entwickeln muss. Und wenn man mit Partnern in Südamerika, in Chile, in Peru sind unsere jetzigen Partner, arbeitet, dann ticken da die Uhr natürlich ein bisschen anders als in Nigeria oder auf den Kanarischen Inseln. Und da muss man sich natürlich darauf einstellen, aber genau dafür sind diese UNESCO-Lehrstühle auch da. Sie sollen global gesehen, gibt es ja insgesamt 700, sie sollen als Thinktanks agieren, um durch die Vernetzung auch zwischen den UNESCO-Lehrstühlen weltweit dazu beitragen, dass eben Know-how transferiert wird, dass ein Verständnis und eine Verständigung aber auch zwischen den Kulturen, zwischen den Nationen herbeigeführt wird, um eben genau dem näher zu kommen, was wir alle wollen, nämlich eine, zwar im Sinne einer globalisierten Welt, aber auch eben ein globales Verständnis und eine globale Betrachtungsweise auf die Fragen, die sich stellen. In Zeiten von Corona sieht man das natürlich im Moment sehr aktuell, aber auch die Themen, die jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, aber nach wie vor sehr relevant sind, wie Klimawandel, Artensterben und ähnliches mehr. Das sind Themen, an denen wir arbeiten und wo es einfach eine internationale Zusammenarbeit braucht, denn ein Land allein wird da nichts richten können.
Sie hatten jetzt gerade eben auch schon den Punkt genannt, dass es ja durchaus ein großes Interesse, ein gesellschaftliches Interesse auch für einige der Themen gibt, an denen Sie auch forschen. Sie hatten jetzt das Artensterben genannt, aber ganz grundsätzlich auch der Klimawandel. Haben Sie das Gefühl, dass es in den letzten Jahren das Interesse an Ihrem Fach, an Ihrem Fachgebiet und auch an Ihrer Forschung vielleicht ganz konkret gewachsen ist?
Ich würde mal so sagen, an den Themen, die wir als Geografen bearbeiten, ist das Interesse sehr, sehr gewachsen. Also Friday for Future ist ja ganz präsent in den Medien gewesen. Es hat natürlich sehr geholfen, das Thema Klimawandel, Klimaschutz quasi in die Öffentlichkeit zu bringen. Auch das Thema Artenschutz ist deutlich mehr in der Öffentlichkeit, als man das früher kannte. Also die Themen, an denen wir arbeiten, auch das Thema jetzt Globalisierung und geografische Gesundheitsforschung, das sind all diese Dinge, mit denen sich auch Geografen beschäftigen. Ja, mit solchen Verbreitungsmustern von Pandemien. Das sind Themen, die wir als Geografen, als Raumwissenschaft sozusagen beherrschen. Das ist unsere sozusagen Kerndisziplin. Die Themen sind aktuell, wir Geografen sind in der Lage, sie zu bearbeiten. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Fach trotzdem gerade in der Schule durch einen Verlust an Stunden in den letzten Jahren immer wieder sozusagen unter die Räder kam, bei uns in Baden-Württemberg, aber auch in anderen Bundesländern. Also da ist schon ein gewisser Widerspruch da zwischen der Bedeutung, die die Geografie eigentlich hat, aufgrund ihrer Interdisziplinarität, ihres breiten Ansatzes, einer synthetischen Wissenschaft, die in der Lage ist, sowohl den Naturwissenschaftler zu verstehen, als auch den Sozial- und Geisteswissenschaftler und im Sinne eines holistischen Ansatzes die unterschiedlichen Sichtweisen und Methoden im Sinne eines gesamtheitlichen Ansatzes zusammenzubringen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Rückgang sozusagen der geografischen Bildung, gerade im schulischen Kontext. Da ist ein Widerspruch da, an dem wir natürlich versuchen zu arbeiten, ihm entgegenzutreten, aber das ist immer so ein bisschen schwierig, weil Geografie häufig eben als Wissenschaft gilt, die viele Dinge tut, aber nicht so richtig, und in einer sich immer stärker spezialisierenden Wissenschaftswelt, wo sie immer mehr sozusagen in die Tiefe geht, ist natürlich so eine Disziplin wie die Geografie, die mehr in die Breite geht, die mehr den Überblick behält, mehr moderiert, natürlich so ein bisschen ein besonderer Fall, aber ein besonderer Fall, den man besonders braucht, gerade in solchen Zeiten, wo es darum geht, komplexe, globale und regionale Prozesse und Strukturen zu verstehen, um überhaupt zu richtigen Lösungsansätzen zu kommen. Also gerade die aktuelle Situation zeigt es einmal mehr, wie sehr man sozusagen diesen gesamtheitlichen Blick auf die Dinge braucht, den man übrigens auch braucht, um im Sinne der Nachhaltigkeit, also der Verknüpfung von ökologischen, ökonomischen, sozialen Aspekten näher zu kommen. Da sind die Geografen von Hause aus gut aufgestellt, und nicht umsonst findet man Geografinnen und Geografen in vielen dieser breit aufgestellten interdisziplinären Handlungsfelder.
Würden Sie sagen, da hat man als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler auch eine besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft?
Definitiv. Also wir werden ja vom Steuerzahler bezahlt. Das ist mal so die erste direkte Verantwortung, die wir haben. Wir sind ja nicht sozusagen als Selbstzweck hier, sondern wir haben einen gewissen Auftrag. Auftrag nicht zu verstehen im Sinne von wir machen Auftragsforschung, sondern Auftrag zu verstehen im Sinne eines gesellschaftlichen Konsenses, zu dem wir dazu beitragen sollen. Und es ist natürlich die Freiheit von Forschung und Lehre ist ein ganz wichtiges Gut. Das würde ich auch ganz hochhalten. Das sollte auch in keinster Weise dran gerüttelt werden. Trotzdem gibt es eine Verantwortung, gerade auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und sich zu aktuellen gesellschaftlichen Themen zu positionieren auf der Grundlage von evidenzbasierten Fakten, denn das passiert immer weniger. Häufig werden eben Fake News und ähnliche Dinge in den Raum gestellt, die jeder Wissenschaftlichkeit zum Teil entbehren, und da müssen wir als Wissenschaftscommunity insgesamt, das betrifft nicht nur Geografinnen und Geografen, entgegentreten und sagen, das ist die Faktenlage, das ist wissenschaftlich belegt, auf der Grundlage können wir diese und jene Aussage machen und müssen dann zu diesen Aussagen auch stehen und uns vielleicht ein bisschen mehr trauen, auch mal in dem Kontext sozusagen die persönliche Sichtweise mit reinzubringen. Da scheut sich der ein oder andere Wissenschaftler davor, aber ich glaube, dass diese Scheu braucht man nicht zu haben, sondern wenn man eine Meinung, die man bildet, auf der Grundlage evidenzbasierter Fakten schafft, dann hat es eine wichtige Relevanz, und ich glaube, so kann sich die Wissenschaft auch in ihrer Bedeutung, auch in der Gesellschaft nochmal, kann viel besser zum Tragen kommen, weil man eben sieht, Wissenschaft ist es nicht nur im Elfenbeinturm da, sondern sie tut auch wirklich etwas, was in der ganz konkreten Praxis hilft.
Sie hatten jetzt gerade Fake News angesprochen. Mir kommt da irgendwie direkt die Situation aus meinem eigenen Studium in den Kopf, in der ich tatsächlich mal die Situation hatte, dass ich während einer Vorlesung, da gab es eine Unterbrechung, in der ein Gast den Professor unterbrach damals und krude Verschwörungstheorien vor großem Publikum offenbarte. Hatten Sie vielleicht schon mal eine ähnliche Situation? Und falls ja, wie haben Sie damals darauf reagiert?
Also ich hatte schon ähnliche Situationen, allerdings leider, ganz ehrlich gesagt, nicht mit unseren Studierenden. Die sind mir im wissenschaftlichen Sinne manchmal zu brav und nehmen zu vieles hin von dem, was man so erzählt. Da würde ich mir manchmal mehr wissenschaftlichen Widerspruch wünschen und Kritik und Rückfrage und Rückmeldung und so weiter. Also da Appell, wer das an Studierenden hört, gern in den wissenschaftlichen Diskurs gehen. Aber in öffentlichen Veranstaltungen kriege ich sowas natürlich häufiger mit. Ich bin ja in ganz Deutschland unterwegs, meistens auch mit irgendwelchen Vortragsreihen, Moment natürlich nicht, zum Thema Klimawandel, zum Thema Nachhaltigkeit, und da ist schon auch mal der ein oder andere dabei, der grundlegende Kritik und Zweifel zum Beispiel an der Tatsache des Klimawandels hegt, und dem muss man sich natürlich stellen, indem man vielleicht auch mal eine Gegenfrage stellt, wo denn die Aussagen her sind, auf die sich die Person eben dann bezieht oder diese proklamiert, und dann wird das Eis meistens für die Gegenseite schon sehr dünn, weil die meisten dieser Dinge sind entweder nicht belegt oder die scheinbaren Belege lassen sich relativ schnell entkräften, sodass man sich der Diskussion durchaus stellen muss. So lernen sie nicht jetzt rein einseitig sozusagen polemisch ist und jeder ernsthaften Grundlage entbehrt. Aber wenn jemand ernsthaft sozusagen einen Zweifel oder Fragen hat an bestimmten Dingen, dann liegt es, ist es quasi eine Grund sozusagen Einstellung und Kulturtechnik des Wissenschaftlers, etwas argumentativ zu begegnen. Und das mache ich total gern, weil das ist eigentlich der spannendere Teil bei den Vorträgen, ist meistens die Diskussion danach, weil meine Folien kenne ich ja und weiß, was ich da erzähle, aber auf die Diskussion kann man sich natürlich so im Vorfeld nicht einstellen. Insofern ist das meistens so der spannendere Teil für alle Beteiligten.
Also an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich noch im Studium befinden, ein klarer Appell dafür, sich mehr einzumischen und auch gerne mal zu widersprechen in der Vorlesung. Herr Siegmund, Sie hatten ja eine eigentlich andere Karriere ursprünglich eingeschlagen. Sie haben eine Zeit lang als Lehrer an einer Berufsschule gearbeitet, haben also auch ganz klassisch das Lehramtsstudium und das Referendariat durchschritten. Warum haben Sie sich eigentlich dazu entschieden, wieder an eine Hochschule zu gehen?
Wie das halt im Leben so ist, es kommen Zufälle sozusagen zusammen und die ergeben so im Endeffekt dann einen Lebensweg. Eigentlich bin ich schon immer sozusagen der Forscher. Ja, also das war ich schon von Kindesbeinen an. Ich habe ständig irgendwelche Dinge untersucht, irgendwelche Wetterphänomene beobachtet, gemessen im Schwarzwald oder am Rande des Schwarzwalds auf der Baar, wo ich groß geworden bin. Das hat schon immer sozusagen mein Leben begleitet. Und entlang dieses Pfades hat man dann mal halt einen Weg nach links, mal einen Weg nach rechts eingeschlagen. Und so war ich eben in der Zwischenzeit auch mal als Berufsschullehrer in der Schule, habe eben auch Geografie unterrichtet und BWL, aber sozusagen mein wissenschaftliches Interesse nie verloren. Also gerade auch in meinem Referendariat im beruflichen Schulwesen und auch in der Zeit als Studienrat dann im beruflichen Schulwesen war ich morgens in der Schule und mittags im Geografischen Institut in Mannheim damals noch und habe meine Forschung weiter betrieben. Also ich hatte schon immer mindestens zwei Seelen in meiner Brust und die Forschungsseele, die war schon eigentlich immer da von Kindesbeinen an, und insofern war es eigentlich nur sozusagen ein konsequenter Schritt nach der Zeit in der Schule, dann den Weg an die pädagogische Hochschule zu suchen, wo man ja genau diese Doppelqualifikation braucht. Man muss ja wissenschaftlich entsprechend ausgewiesen sein, aber gleichzeitig natürlich auch die Erfahrungen aus der Schulpraxis mitbringen, um die Dinge miteinander in Beziehung setzen zu können. Und genau das habe ich getan. Also insofern war, auch wenn ich das anfangs so nie geplant hatte, die Tatsache, dass ich Professor jetzt an der pädagogischen Hochschule Heidelberg bin seit 15 Jahren, das war eigentlich einzig, wenn man so will, logisch ergebender Weg, den ich aber so nie vor Augen hatte.
Haben Sie das Gefühl, die Jahre, die Sie dann aber doch in der Schule auch gearbeitet, gelehrt haben, dass Ihnen die dann wirklich ganz praktisch jetzt heute auch noch im Alltag etwas bringen, dass Sie da was rausziehen, wovon Sie bis heute von zehren?
Definitiv. Jeder war ja in der Schule und insofern ist ja jeder Experte, selbsternannt sozusagen, ja wie jeder Zweite ja auch Bundestrainer ist. Aber die Sicht von der anderen Seite des Pultes sieht natürlich nochmal anders aus. Ja. Und da ist es schon gut, wenn man diese Sicht nicht nur eingenommen hat, was ich natürlich jetzt immer noch regelmäßig tue, nicht nur durch die Schulpraxis, die regelmäßige, ja, sondern auch durch unsere vielen Bildungsprojekte, wo wir natürlich auch regelmäßig mit Schulen Kontakt haben, sondern dass man selber unterrichtet. Das ist eine echte Kunst. Da kann man natürlich vieles lernen, aber manches ist auch vielleicht ein bisschen Talent. Wenn man das mal gemacht hat und die Erfahrung gemacht hat, dass man eben nicht mit jedem Thema, wofür man sich selber begeistert, das Feuer bei den Schülerinnen und Schülern entfachen kann. Das sind das Erfahrungen, die muss man mal gemacht haben, um dann zu überlegen, Mensch, wie kann ich es nächstes Mal besser machen? Und insofern möchte ich die Zeit als Lehrer in der Berufsschule damals in Weinheim am Johann-Philipp-Reiß-Gymnasium und an der dortigen Berufsschule möchte ich nicht missen. Es war eine wichtige Zeit, die hat geprägt in vielerlei Hinsicht und davon kann man bis heute zehren, wobei natürlich die Schule heute nochmal ganz anders aussieht inzwischen, als das noch vor 15, 20 Jahren der Fall war. Da geht dann doch einiges an Zeit ins Land auch, wo sich nicht nur die Schule und die Bürokratie und die Technik ändert, sondern auch die Schülerinnen und Schüler sind natürlich heute anders, als sie das früher waren. Das sieht man ja auch an den Studierenden heute, die anders aufgestellt sind, als das früher noch zu unserer Zeit der Fall war. Also insofern war das eine wichtige Zeit. Ich profitiere bis jetzt noch davon. Aber das Ganze wird natürlich inzwischen aufgefrischt durch aktuellere Erfahrungen, die man in und mit Schulen macht, durch unsere verschiedenen Projekte.
Wenn Sie heute an Schulen sind, Sie sagten ja auch schon bereits, dass Sie öfter an Schulen sind wegen verschiedenen Projekten. Wie würden Sie denn sagen, ist man dort oder sind Sie dort als Vertreter der Wissenschaft sozusagen angesehen? Also haben Sie das Gefühl, als Wissenschaftler genießen Sie da Vertrauen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Definitiv, insbesondere bei den Lehrerinnen und Lehrern, da hat man schon einen gewissen Vertrauensvorsprung, den man da sozusagen an den Tag legen kann. Auch natürlich bei den Studierenden, die man betreut in der Schulpraxis oder bei Referendaren, die man dann in den Schulen trifft. Bei den Schülern ist es vielleicht ein bisschen differenzierter inzwischen. Das ist so einer der Unterschiede zu früher. Früher war man als Lehrer und natürlich erst recht als Professor so eine natürliche Autorität. Heutzutage ist es mitunter anders. Ich erinnere mich an einen ISP-Besuch vor ein paar Monaten hier in der Schule in Heidelberg. Da war eine Klasse mit 15, 16 Schülern und die sind also tatsächlich über Bänke und Tische. Die hat überhaupt nicht gejuckt, dass man da als PH-Professor und inzwischen ja mit ein paar grauen Haaren sogar noch so in die Richtung aussehend, da hinten drin saß, zusammen mit den zwei Studierenden und dem Klassenlehrer. Denen war das völlig wurscht. Also diese natürliche Autorität, die hat dann gerade bei den Jugendlichen mitunter schon auch mal seine Grenzen.
Finden Sie, dass das als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin wichtig ist, sich aber dennoch dann irgendwie mit Jugendlichen auseinanderzusetzen, egal wie die vielleicht einen als Autorität wahrnehmen oder nicht? Also glauben Sie, dass man von so einem Kontakt dann aber trotzdem was lernen kann?
Definitiv, das ist ja klar. Ich meine, ich habe ja selber vier Kinder. Da werde ich jetzt auch nicht als Professor wahrgenommen, sondern da bin ich einfach der Papa. Ja? Und da habe ich ähnliche Diskussionen natürlich auch. Und denen muss man sich stellen, weil die Fragen sind ja meistens keine dummen. Es gibt ja sowieso keine dummen Fragen, sondern die Fragen sind berechtigt und die Rückmeldungen. Und denen muss man sich stellen. Und solange man als Antwort auf Fragen, das betrifft nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene, nicht nur die Antwort hat, ja, das war schon immer so, sondern eine echt vernünftige, sachlich begründete Antwort, dann ist es auch gut und dann hat man auch gute Chancen, dass man sich den notwendigen Respekt dann auch dadurch erarbeitet, dass man eben von der wissenschaftlich sicheren Seite gut begründet Argumente vorbringt, die dann am Schluss dann auch überzeugen. Und das kann man dann auch bei Jugendlichen tun. Das mag vielleicht mal anstrengend sein im einen oder anderen Fall, aber es ist dann, wenn man sich auf sie einlässt, das ist meine Erfahrung, da ist manchmal auch der größte Chaot in der Schulklasse, wenn man persönlich sich mit ihm austauscht, sich Zeit dafür nimmt, mal zu fragen, Mensch, wo ist denn das Problem? Kann ich dir irgendwo helfen? Dann sind wirklich die allermeisten Schülerinnen und Schüler sind so, dass sie zugänglich sind und dass sie dann auch sozusagen sich von Argumenten überzeugen lassen. Wie dauerhaft es dann sein mag nochmal eine andere Frage sein, aber in aller Regel kriegt man dann schon einen Zugang und kann dann auch hier sozusagen mit einer wissenschaftlich soliden, fachlichen, sachlichen Argumentation dann auch ja ein Stück weit die Erkenntnis sozusagen verbreiten.
Herr Siegmund, jetzt hatten wir gerade eben viel über die Schule geredet und auch die Schule als Umfeld, auch in dem auch die Wissenschaft tätig ist. Sie sind ja haben ja gleichzeitig auch noch eine Honorarprofessur an der Universität Heidelberg, die ja keine pädagogische Hochschule ist, sondern eine, ich sage jetzt mal, klassische Volluniversität. Haben Sie das Gefühl, das ist ein sehr anderes Arbeitsumfeld, was so die Lehr- und Lernatmosphäre und Forschungsatmosphäre angeht? Oder wie unterscheidet sich das? Könnten Sie das in irgendwas benennen?
Da gibt es natürlich viele Unterschiede, das ist klar. Ein zentraler Unterschied ist natürlich, dass die Forschung an der Universität deutlich stärker im Mittelpunkt steht als bei uns an der Pädagogischen Hochschule, obwohl im Prinzip auf dem gleichen LHG basieren, also Landeshochschulgesetz. Aber das hat einfach dort eine andere Tradition. Dort spricht man von Forschung und Lehre. Und bei uns an der Pädagogischen Hochschule spricht man eher von Lehre und Forschung. Das ist mal so ein grundlegender Unterschied. Dann natürlich spielt an der Universität und gerade an einer wie Heidelberg, die ja zu einer der renommiertesten in Deutschland gehört, natürlich spielen solche Dinge wie Publikationen, Drittmittel, Akquise, Zahl an Doktoranden spielt eine wichtige Rolle. Das sind die zentralen Währungen, mit denen man dort gemessen wird. Das ist bei uns an der Pädagogischen Hochschule ein bisschen anders. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen oder irgendwo zwischendrin, aber das sind zumindest mal Unterschiede. Und es gibt schon auch bei den Studierenden natürlich insofern gewisse Unterschiede, als viele der Studierenden, die ich an der Universität kennenlerne, die studieren eben nicht Lehramt, sondern die studieren eben Bachelor oder Master in Geografie, also quasi ein zentrales Fach, ihre Herzensangelegenheit meistens auch, und gehen natürlich der Sache damit unter noch intensiver nach, als das die Studierenden bei uns tun, die ja erstmal zwei Unterrichtsfächer studieren und dann haben sie noch Pädagogik, Psychologie und die ganzen Grundlagenthemen, die abgedeckt werden müssen, also sehr viel breiter aufgestellt. Da liegt es einfach manchmal auch an der mangelnden Zeit, die man hat, dass man auch bei uns aus den Studierenden noch mehr, sagen wir, Geografen und Geografinnen machen kann, was wichtig ist, denn schon hat ja in seiner Studie festgestellt, dass die fachliche Kompetenz des Lehrers und der Lehrerin ganz entscheidend ist für die Unterrichtsqualität. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir jetzt nicht nur auf didaktische Konzepte und so weiter setzen, die sind natürlich ganz wichtig, sondern dass zunächst mal jede Lehrerin, jeder Lehrer auch mal, wenn er Geografie studiert, auch mal ein Stück weit Geograf werden muss, also fachlich kompetent in seinem Feld tätig sein können muss, um das dann anderen auch zu vermitteln zu können.
Herr Siegmund, es hat mir zweimal schon Heidelberg genannt, einmal als Universität, einmal als pädagogische Hochschule, auch gerade eben noch in Form einer Schule. Wenn ich einen Blick auf Ihren Lebenslauf werfe, Sie haben ja auch in Karlsruhe und in Mannheim längere Zeit verbracht. Das kann man aber trotzdem insgesamt sagen, Sie sind ja sozusagen dem deutschen Südwesten sehr treu geblieben. Haben Sie das aus irgendwelchen bestimmten Gründen gemacht oder finden Sie, dass zum Beispiel Baden-Württemberg als Wissenschaftsstandort, vielleicht als Wissenschaftsstandort konkret für die Geografie attraktiv oder spannend ist?
Aber wisst ihr, Wetterau, das war eigentlich Zufall, wie das im Leben so ist. Also ich habe mir das so nicht ausgesucht. Also Mannheim habe ich mir ausgesucht. Das war damals der einzige Standort im süddeutschen Raum, wo man Wirtschaftspädagogik studieren konnte, also BWL, VWL, was sozusagen Solides aus elterlicher Sicht mit Geografie verknüpfen. Konnte es eben mit Geografie verknüpfen, was so meine Herzenssache schon immer war. Mhm. Das war die einzige, sag mal, erste mal ganz bewusste Wahl. Dann habe ich mich nach dem Studium entschieden, in Mannheim fachwissenschaftlich zu promovieren. Also erstmal sozusagen meine Herzensangelegenheit weiterzugehen und habe dann fachwissenschaftlich promoviert zum Thema Klimawandel und so weiter. Und dann hat sich das so ergeben. Ich hatte bis dato gar keinen Link sozusagen zu pädagogischen Hochschulen, war aber dann auch eine Zeit lang, wie gesagt, in der Schule als Lehrer, hatte mein zweites Staatsexamen. Irgendwann kam da mal ein Anruf aus Karlsruhe eben zufällig, wo man eine Vertretungsprofessur suchte im Bereich Geografie und ihre Didaktik. So bin ich in die PH-Laufbahn reingekommen und dass dann ein paar Jahre später eine Stelle ausgerechnet in Heidelberg ausgeschrieben war, auf der ich jetzt sitze, das hat sich einfach so ergeben. Also ich wäre auch nach Greifswald oder nach Hamburg oder nach Göttingen gegangen, wobei ich schon dazu sagen muss, ich bin schon im Süddeutschen verwurzelt, komme ja vom Rande des Schwarzwaldes, also insofern liegt mir Heidelberg schon sehr viel näher als irgendeine Stadt weiter im Norden. Insofern hat sich das Glück und der Wunsch ganz gut zusammengefügt, aber es war keine echte bewusste Wahl.
Das ist ja auch oft in akademischen Karrieren eigentlich so, dass man gar nicht so sehr die Wahl hat, jetzt zu sagen, ich möchte jetzt unbedingt nach Köln gehen, ich möchte jetzt unbedingt nach München gehen, sondern dass er etwas abhängig davon machen muss, wo sich jetzt gerade zufällig eine Stelle ergibt oder vielleicht gerade eine Professur geschaffen wird oder frei wird. Haben Sie das Gefühl, das ist etwas Positives, wenn man so eine wissenschaftliche Karriere einschlägt, oder ist das etwas Schwieriges?
Sie meinen, dass man nicht weiß, wo man am Schluss landet?
Ja, ja.
Ja, also ich glaube, es ist grundsätzlich gut, denke ich mal, dass man spätestens mal nach dem Studium mal was ganz anderes kennenlernt. Das würde ich mal grundsätzlich sagen. Also weil man muss sich dann einfach nochmal selber in eine neue Situation einfinden, kann nochmal die Dinge nochmal neu, sich und die Dinge nochmal neu sortieren. Also ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man tatsächlich mal den heimatlichen Dunstkreis verlässt. Ich habe das schon beim Studium getan, notgedrungenermaßen, weil in der Nähe von Donaueschingen, wo ich herkomme, aus Fürstenberg, im kleinen Dorf, da gab es natürlich weit und breit keine Uni. Also da musste ich schon mal sozusagen die heimatlichen Gefilde verlassen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt nach wie vor in Mannheim, das werden es dann 25 Jahre am gleichen Institut. Irgendwann schleifen sich die Dinge auch so ein bisschen ein. Und ich bin eigentlich ein Typ, der immer Neuen und Veränderungen sehr aufgeschlossen ist. Ich sehe das immer mehr als Chance, als Risiko. Man kann immer aus allem Neuen was machen. Manche haben da eher Angst davor und denken, oh, was kommt da an Ungewissem auf mich zu? Ich sage immer, ja gut, es ist natürlich Ungewisses dabei, aber es sind auch viele Chancen, die sich dann neu ergeben. Insofern finde ich das gut und ich kann auch jedem Studierenden, das mache ich aber natürlich bei uns in der Geografie in besonderem Maße, ermuntern, einerseits das Studium zu nutzen, mal ein Semester oder wenigstens ein paar Wochen ins Ausland zu gehen. Und auch im Referendariat muss es nicht unbedingt eine Schule dann in Heidelberg oder Mannheim sein, weil man eben aus der Region kommt und die PH hier in Heidelberg besucht hat. Weil ich sage immer, wie will so jemand, gerade wenn er in Zukunft mal Geografie in der Schule unterrichtet, in der Schule dann über Globalisierung und unterschiedliche Kulturen rund um die Welt berichten, authentisch sozusagen unterrichten, wenn er sozusagen in Heidelberg geboren ist, aufs Bunsen-Gymnasium gegangen ist, ums Abitur zu machen, dann auf der anderen Straßenseite in der Keplerstraße an der PH sein Lehramtsstudium gemacht hat, um dann in der Kepler Realschule dann eben Geografie zu unterrichten. Da hat man einfach zu wenig von der Welt gesehen und jeder Auslandsaufenthalt ist so viel wertvoller als manches Seminar. Natürlich sind die alle sehr wertvoll, aber diese Erfahrung, die man macht, wenn man sich mit anderen Ländern und Kulturen auseinandersetzen muss und Land und Leute kennenlernt, das ist so wertvoll. Ich kann das nur jedem empfehlen, es zu tun und spätestens im Referendariat auch mal gern auf die Schwäbische Alb oder in ein anderes Bundesland zu gehen. Es schadet nicht, in keinem Fall. Es bereichert den eigenen Horizont.
Das kann ich auch aus eigener Erfahrung auf jeden Fall bestätigen. Herr Siegmund, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, ich hatte auch schon bei der letzten Aufnahme, die wir gemacht haben, mir überlegt, wir beenden sozusagen den Podcast mit einem letzten Aufruf, wenn Sie jetzt an eine Hörerin, an einen Hörer denken, der oder die jetzt bis zum Ende sozusagen durchgehalten hat. Was würden Sie denn gerne so als Schlusswort in deren Ohren klingen lassen?
Das ist natürlich eine große Aufgabe jetzt. Also zunächst mal, glauben Sie der Wissenschaft? Also wenn jemand Wahrheiten hat, dann ist es sicherlich die Wissenschaft. Sie ist evidenzbasiert, sie ist wissenschaftlich substanziell. Also insofern, das wäre die eine Botschaft. Also nicht irgendwelchen Fake News hinterherlaufen und glauben, das wäre die Wahrheit, sondern die Wahrheit liegt tatsächlich in der Wissenschaft. Das ist das eine. Und das andere ist, weniger ist manchmal mehr. Stichwort Mäßigung. In Zeiten von Nachhaltigkeit, jetzt erfährt man es ja wieder in Zeiten der Corona-Krise, welche Kehrseite der Medaille auch die Globalisierung hat, wenn alles miteinander weltweit vernetzt ist und sowas wie regionale Produktion so ein bisschen aus den Augen gerät, nur weil ökonomische Zwänge dahinter stehen, dann wäre das vielleicht so ein zweiter Aspekt, den ich sagen würde. Denken Sie an die Nachhaltigkeit, denken Sie daran, dass es nicht unbedingt immer noch das fünfte und das sechste T-Shirt braucht, sondern vielleicht reichen auch vier im Schrank. Also so ein Stück weit Mäßigung auf das fokussieren und konzentrieren, was wirklich relevant und wichtig ist im Leben. Ich glaube, die jetzige Zeit bietet dazu ein bisschen Möglichkeit, mal diesbezüglich mal durchzuatmen, mal in sich zu kehren, was ist wirklich wichtig und richtig und zu versuchen, diese Dinge, die man daraus dann als Erkenntnis vielleicht gewinnt, möglichst lange dann auch wirklich umzusetzen.
Vielen Dank, das sind auch wunderbare Schlussworte. Herr Siegmund, ich bedanke mich vielmals, dass Sie beim Bildungsplausch mitgemacht haben. An die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, Sie schalten auch bei einer der nächsten Folgen wieder ein. Vielen Dank.
Danke, Herr Wetterauer.
Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, schicken Sie uns gerne auch eine E-Mail an bildungsplausch@ph-heidelberg.de. Die Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint und Max Wetterauer mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsplauschmusik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze an Saxophon und Komposition und Christian Monninger an Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch auf www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.